Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute eine weitere Folge mit schönen sommerlichen Temperaturen draußen und vielleicht liegen ja auch einige von euch jetzt am Strand und hören unseren Podcast im Urlaub oder sind in den Bergen unterwegs und brauchen zwischendrin mal ein bisschen fachlichen Input oder lasst ihr euch auch von uns unterhalten. Wir wollten ja selbst eigentlich auch gerne eine Sommerpause machen, so wie wir das letztes Jahr zumindest, ich glaube mal kurz im August gemacht haben, aber es hat sich einfach tatsächlich ein spannendes Thema ans andere gereiht, sodass wir jetzt ein bisschen vorher aufzeichnen und dann den ganzen Sommer über ausstrahlen können, während ich dann trotzdem noch 2 Wochen Kurzurlaub mache, nicht wegfahre, aber immerhin ein bisschen Urlaub und Kinderbetreuung vereine, während du ja, Julia, glaube ich, vor allen Dingen deine neue Wohnung planst. Ja, und deswegen, wir zehren ja auch immer noch von Themen aus dem Frühjahr, sogar haben wir jetzt festgestellt. Heute ist ein Thema dran, die kollektive Intelligenz, davon haben wir auf einer Tagung gehört, die Ursula Schütze-Kreilkamp im Frühjahr organisiert hatte, den Topex-Dialog, wo es um Eignungsdiagnostik und Intelligenz ging. Und da haben wir uns dann mal eine Speakerin rausgegriffen und gesagt, das Thema wollen wir mal noch näher beleuchten. Und wir haben es ja auch im Personalmagazin schon ein bisschen näher beleuchtet und haben sie dann noch in den Podcast reingeholt.
So, Christina, und damit hast du jetzt schon mal 2 Sachen gemacht, die gar nicht so sehr unser Thema treffen. Es geht nämlich um kollektive Intelligenz und kollektive Intelligenz zeigt sich zum Beispiel darin, dass man verteilte Redeanteile hat, dass man sozial sensitiv ist, also gleich mal ein Thema rausgegriffen, das gar nicht so cool ist wie Urlaub und Wohnungssuche. Aber wir geben es auch zu, wir haben uns das auch so ein bisschen so ausgedacht, dass ihr gleich mal ein Beispiel dafür bekommt, wie es eben nicht geht.
Dann halte ich mich jetzt einfach ein bisschen kürzer und du darfst jetzt noch näher auf das Thema heute eingehen und auf unseren Gast.
Das mache ich doch sehr gerne und ich versuche es auch kurz, damit wir euch gar nicht so lange jetzt hier hinhalten. Wir haben mit Birgit Feldhusen gesprochen, die sich eben schon länger mit diesem Thema kollektive Intelligenz auseinandersetzt. Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin zum Thema Emergenz von kollektivem Wissen und lehrt an der Donau-Universität Krems. 2015 gründete sie ihr eigenes Institut Organizing Future, welches auf Basis ihrer Forschung in vielfältigen Formaten neue Perspektiven zur Organisation und Führung der Zukunft bietet.
Letzten Endes konnte man zeigen, dass die Teams am besten Leistung erzielt haben, die Aufgaben am besten lösen könnten, die ganz genau 2 Faktoren hatten, oder es wurden 2 Faktoren als die wichtigsten Einflussfaktoren identifiziert. Auf der einen Seite ausgeglichene Redebeiträge, auf der anderen Seite soziale Sensitivität. Und es war ganz klar, dass Individuintelligenz wurde vorher auch gemessen anhand üblicher IQ-Tests, dass das so gut wie keine Rolle spielt. Also wenn ich durchschnittlich intelligente Personen an einen Tisch setze, die eine gute Kultur des Miteinanders haben, des Miteinanderarbeitens, einander zuhören, dann kann das eine intelligente Gruppe werden.
Ja, und um nochmal auf unseren Einstieg zurückzukommen, ich glaube, im Podcast haben wir das ganz gut hinbekommen, die Fragen verteilt zu stellen und diese Kriterien auch zu erfüllen, die sie da benennt, um gemeinsam eben gute Leistungen zu erzielen und zum Ziel zu kommen.
Also uns wurde ja im letzten Podcast sozusagen unterstellt, dass wir so Shared Leadership in der Praxis betreiben würden in unserem Podcast. Ich glaube, das haben wir doch jetzt auch ganz gut hingekriegt, dass wir das gemeinsam und mit ähnlichen Redeanteilen hingekriegt haben. Wir sind wahnsinnig, zu dritt wahnsinnig kollektiv intelligent gewesen, genau. Um uns selbst zu loben.
Und bevor wir uns jetzt noch länger hier selber beweihräuchern, würde ich sagen, ab ins Gespräch. Ja,
besser ist das.
Gespräch.
Ein ganz herzliches Willkommen heute hier in unserem Podcast Neues Lernen. Heute sind wir international unterwegs und begrüßen Birgit Feldhusen in Österreich, aber remote bei uns zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Feldhusen.
Guten Morgen in die Runde und herzliche Grüße aus Wien.
Ja, sehr schön. Wir haben uns heute ein sehr spannendes Thema vorgenommen. Wir sprechen über Intelligenz, genauer gesagt noch über kollektive Intelligenz, wozu Sie forschen. Ich möchte aber erstmal bei dem Intelligenzbegriff an sich am Anfang einsteigen. Wir reden ja wahnsinnig viel eigentlich inzwischen über Intelligenz, nämlich genauer gesagt meistens über künstliche Intelligenz. Können Sie uns denn vorweg so ein bisschen eine Einordnung, eine Definition geben, was denn Intelligenz genau ist und inwiefern Sie künstliche Intelligenz davon abgrenzen?
Das ist schon eine sehr große Frage. Ich versuche sie möglichst kurz zu beantworten. In den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen werden Begriffe immer sehr unterschiedlich definiert. Und in dem Bereich, aus dem ich komme, wir bezeichnen Intelligenz als die Fähigkeit, sich über das eigene Wissen und über Lernprozesse sich immer wieder an neue Situationen anpassen zu können, also über verschiedene Aufgaben hinweg gute Lösungen zu generieren. Und das korrespondiert auch mit dem allgemeinen Intelligenzbegriff, der im Grunde ein Wahrscheinlichkeitsbegriff ist, weil wenn man gewisse Aufgaben auf eine bestimmte Art und Weise lösen kann, gewisses Denkvermögen hat, dann kann man anhand dieser Messungen vorhersagen, wie man auch in anderen Aufgaben performen wird. Also eigentlich ist Intelligenz nur ein Wahrscheinlichkeitsfaktor, der vorhersagt, wie gut man unterschiedlichste Aufgaben lösen kann. Wenn ich jetzt in meiner Disziplin weiterschaue, dann hat oder ist Intelligenz ein Lernprozess, auch eine Form von Lernen. Und dafür braucht es gewisse Bewusstseins- und kognitive Prozesse. Und wie weit dies in der KI schon anwendbar ist oder auffindbar ist, ist ja, glaube ich, eine ganz, ganz große Diskussion gerade. Und in Anlehnung an eine Forscherin von der TU in Berlin, die einfach ChatGPT selbst mal gefragt hat, ob es intelligent sei, hat es geantwortet, nein, uns fehlt das Bewusstsein oder ich bin eine künstliche Intelligenz, mir fehlt das Bewusstsein. Und ich glaube, dieser Hintergrund, dieses Bewusstsein, das kognitive System, was auch immer noch in der Beforschung ist von uns Menschen in verschiedenen Disziplinen, ich meine, das ist der USP von uns Menschen im Vergleich zur künstlichen Intelligenz. Wie gesagt, ist im Moment in Diskussion und da hat die Wissenschaft auch noch keine abschließende Meinung dazu.
Jetzt hat Christina vorher schon gesagt, Sie forschen vor allem auch zu kollektiver Intelligenz. Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz etwas trocken einsteigen und Sie können uns abholen. Was verstehen Sie denn darunter?
Ich halte mich an die Definition von dem MIT, also Institute for Collective Intelligence am MIT in Boston, von denen auch die Definition kam für singuläre Intelligenz, die ich eben genannt habe. Und insofern ist kollektive Intelligenz die Fähigkeit von Gruppen, intelligent zu sein. Also verschiedenste Aufgaben oder über verschiedenste Aufgaben hinweg immer wieder gute neue Lösungen zu generieren. Und hier kommt es, wenn ich da schon so ein bisschen vorgreifen darf, eher darauf, wie diese Gruppe miteinander arbeitet, wie sie miteinander kommuniziert, wie die Interaktion gestaltet wird, als in welchem Ausmaß die einzelnen Mitglieder eine individuelle Intelligenz aufweisen. Das ist eine ganz spannende Studie, zu der wir vielleicht später noch kommen werden.
Da werden wir auf jeden Fall noch einsteigen. Aber vorab die Frage, irgendwie liegt es auf der Hand. Warum brauchen jetzt Unternehmen kollektive Intelligenz? Da würde wahrscheinlich jeder von uns sagen, klar, damit Teams zu besseren Ergebnissen kommen. Aber könnte man nicht auch sagen, es reicht doch, viele kluge Köpfe, einzelne kluge Köpfe im Unternehmen zu haben, die jeweils ein Problem lösen? Also warum jetzt dieser Fokus auf kollektive Intelligenz?
Wenn ich nochmal zurückgehe, Intelligenz ist eine Form des Lernens und auch als Organisation müssen sich Unternehmen permanent laufend den Umweltbedingungen, den Märkten, den Kundenwünschen anpassen, der Konkurrenzsituation. Und dies tue ich als Organisation mit vielen verschiedenen Menschen, die ich miteinander organisieren muss, wo dieses Ergebnis gut rauskommen muss. Organisationales Lernen findet natürlich auch immer beim Einzelnen statt, aber wir müssen hier gut miteinander uns abstimmen können. Und die individuelle Intelligenz, wenn ich da tatsächlich eine sehr hohe ausgeprägte kognitive Fähigkeit habe, aber ich kann mich nicht in die Diskussion einbringen, ich kann mich nicht in das Miteinander einbringen, ich bin in Meetings derjenige, der entweder gar nichts sagt oder so laut vorne anprescht, dass andere sich nicht zu sagen trauen, dann ist das eher kontraproduktiv. Also ich wurde auch mal zitiert von einer österreichischen Zeitung mit dem Begriff Alpha-Männchen sind kontraproduktiv. Das ist natürlich sehr plakativ. Aber in die Richtung geht es. Wenn wir Personen haben, die wirklich individuell sehr intelligent sind, ganz für sich individuell Aufgaben gut lösen können, dann müssen aber diese Lösungen ja miteinander verbunden werden, damit ich einen Output für eine Organisation bekomme. Und eine Organisation besteht aus der Interaktion, ja, die wir miteinander abstimmen, um gemeinsam gute Ergebnisse zu finden. Und wenn ich die individuellen Lösungen, die individuellen Fähigkeiten, die individuellen Perspektiven nicht gemeinsam im Hinblick auf das gemeinsame Ziel abstimmen kann, dann bleibt die Organisation, wenn ich jetzt sage, dumm, ist es wieder sehr plakativ, aber sie bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück und erzielt schlechtere Ergebnisse als die, die sie erzielen würde, wenn sie kollektiv intelligent, also durch eine ganz gewisse Art der Interaktion miteinander arbeiten würde.
Das heißt, Sie würden auch sagen, kollektive Intelligenz in Organisationen führt zu mehr Leistung oder zu mehr Kreativität und Output?
Ich würde es genau andersrum formulieren. In den Bereichen, wo wir Kreativität und neue Outputs brauchen, neue Lernergebnisse, würde ich natürlich sagen, aus meinem Blick, dort müssen wir uns anhand der Ergebnisse der Forschung zu kollektiver Intelligenz orientieren. Es gibt aber in Organisationen sicherlich auch Bereiche, in denen ich nicht sonderlich kreativ sein muss, teilweise auch nicht darf, wenn ich an die externe Rechnungslegung denke. Ja, da brauchen wir sicherlich keine kollektive Intelligenz, sondern einfach das Befolgen von dem rechtlichen Rahmen, der dort vorgegeben ist. Insofern, glaube ich, muss man auch mal schauen, wo ist diese Art der Zusammenarbeit angebracht, wo ist sie gefordert, wo ist sie nicht gefordert. Letzten Endes gibt es da viele verschiedene Bereiche in der Organisation, die aber eben auch wieder aufeinander abgestimmt sein müssen. Und vielleicht nochmal zu dem Punkt, den wir eben gehabt haben, warum brauchen wir kollektive Intelligenz? Kollektive Intelligenz ist ein Abstimmen der individuellen Wissensbestände und auch in dem ganzen Rahmen der Diskussion um Agilität, New Work, ja, die ganzen Buzzwords, die da jetzt auch in der Unternehmenswelt durchs Dorf getrieben werden, da sehen wir, dass Erfahrungen, Wissen, Perspektiven nicht mehr in einer hierarchischen Organisation nach oben gespült und dort gebündelt werden können, weil es einfach mittlerweile zu schnell sich ändert, weil es unterschiedliche Wissensbestände gibt und so groß, dass eine Führungskraft eigentlich letzten Endes gar nicht mehr als Sammler dieser Informationen, um dann gute Entscheidungen treffen zu können, fungieren kann. Das hat der Uli Weinberg vom Design Thinking Institut in Potsdam sehr schön aufbereitet mit der Metapher, dass der deutsche Brockhaus, der deutsche Duden, der wurde 2018, glaube ich, in seiner Druckfassung eingestellt. Warum? Weil es mittlerweile Wikipedia gibt, was sehr viel schneller auf Wissensänderungen agieren kann, was durch viele kleine Akteure aktuell gehalten wird. Und so ähnlich hat er das auf die Organisation überschrieben. Wenn wir dort tatsächlich so A bis Z unsere Abteilungen haben, die das Wissen nach oben spülen und wo Entscheidungen an der Spitze getroffen werden, dann sind wir auch nicht in der Lage, kollektiv intelligent zu sein. Und ich bin an einer Universität für Weiterbildung, wo wir Erwachsene unter anderem im Rahmen von MBA-Programmen ausbilden. Und ich bin immer sehr, sehr erstaunt, wenn ich teilweise noch Feedbacks höre oder Meldungen, dass in gewissen Organisationen der eine Mitarbeiter nicht mit dem anderen reden darf, weil sie aus unterschiedlichen Abteilungen kommen und das erst auf die Abteilungsleiter hochgespielt werden muss, die da miteinander kommunizieren. Also das sind Wege, da geht sehr viel verloren, da geht Zeit verloren, da geht Wissen verloren. Das ist eben das Gegenmodell von kollektiver Intelligenz oder eben schneller Reaktion auf die Umstände, in denen wir uns befinden.
Das heißt, wir sprechen aber von kollektiver Intelligenz tatsächlich auf Unternehmens- oder Organisationsebene. Man könnte sagen, man hat eine kollektiv intelligente Organisation.
So genau auch nicht. Ich würde von einzelnen, man kann von Blasen sprechen, die miteinander wieder größere Blasen geben. Kollektive Intelligenz kann sich auf ein Team von 3 Personen beziehen, kann sich auf eine größere Gruppe, eine Abteilung beziehen. Und wenn wir dann von organisationaler Intelligenz sprechen, dann dreht es sich darum, wie designt diese Organisation ihre Abstimmungskanäle. Und wenn sie es auch schaffen, die vielen kleinen Bubbles in einer intelligenten Art dort ein Abstimmungs- und Entscheidungssystem zu finden, dann besteht die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man schneller, in dem Sinne also intelligenter, sich organisieren kann. Hier greifen die neuen Organisationsmodelle an von Holacracy, Soziokratie etc., die über verschiedene Kreise arbeiten, wo man Kreise hat, in denen man arbeitet, die wieder miteinander verbunden sind. Und hier über eine sehr strukturierte und systematische Abstimmung der verschiedenen Mitarbeitenden dafür sorgen, dass das Wissen über die ganze Organisation gut verteilt wird, vernetzt wird und in gewissen Diskussionen eben auch zu einer neuen Lösung, neuem Wissen, neuer Ebene geführt wird.
Aber es ist jetzt keine Grundvoraussetzung, um kollektiv intelligent zu werden. Also man könnte das auch in einem Unternehmen vorantreiben, dass es klassisch hierarchisch strukturiert ist.
Nun ja, wir wissen, glaube ich, alle, dass selbst hierarchisch organisierte Unternehmen auch immer eine Art Schattenorganisation haben. Was in einer hierarchisch organisierten Organisation natürlich nicht passieren darf, ist das, was ich eben ausgedrückt habe, dass man tatsächlich wirklich in diesen Kaminen, in diesen Abteilungskaminen nur denkt und handelt, weil dann kann es sein, dass man auf gewisse Umstände nicht reagieren kann. So kann ich es nur ausformulieren. Also grundsätzlich, kann man natürlich auch mit einer, oder sagen wir so, eine Organisation ist noch lange nicht eine Kultur. Also eine hierarchisch strukturierte Organisation kann auch eine Kultur haben, in der die Diskussion und das Miteinander in Richtung kollektive Intelligenz geführt werden kann. Ja, sind sehr viele komplexe Aspekte oder Aspekte, die da komplex zusammenwirken und sicherlich ihre Rolle spielen.
Ich glaube, es löst sich auch noch ein bisschen auf, wenn wir dann gleich stärker darauf eingehen, was eigentlich die Einflussfaktoren sind für kollektive Intelligenz. Ich habe nur eine abschließende Frage so zu diesem Überthema der Organisation, weil ich mich daran erinnert fühle, was eigentlich eine lernende Organisation ist und was das jetzt in Abgrenzung zu einer kollektiv intelligenten Organisation oder einer, die zumindest in Unterbereichen eine kollektive Intelligenz hat, wo da der Unterschied wiederum ist.
Im Grunde ist kein Unterschied. Die lernende Organisation nach Peter Senge in seinem wunderbaren Buch von 1990, ist ja auch schon ein paar Jahre her, hat im Grunde genau die Faktoren schon aufgezählt. Ja, das Systemdenken, die mentalen Modelle, die Teamarbeit und vor allem die gemeinsame Vision. Das waren jetzt vier, der fünfte ist mir gerade entfallen. Aber da sehen wir schon, dass schon 1990 diese Gedanken tatsächlich am Tableau waren. Viele sich auch bemüht haben, eine lernende Organisation aufzubauen. Es ist allerdings nichts, was man verordnen kann und nichts, was man als Change-Management-Projekt innerhalb von ein, zwei Jahren dann auch absolvieren kann. Also insofern für mich besteht kaum ein Unterschied. Es sind weiterentwickelte Modelle, weil solange wir es tatsächlich nicht gelernt haben, voneinander und miteinander gut zu lernen, werden die Probleme oder Herausforderungen bleiben, wie sie sind. Und sie werden sogar noch mehr. Und ich glaube, dass der Kernaspekt auch von dem organisationalen Lernen, also wie es Peter Senge beschrieben hat, wir auch immer noch nicht wirklich gut umsetzen können, weil es eben an Lernebenen geht, die an unser eigenes Verständnis von uns als Menschen, von uns als ja, Menschen innerhalb von beruflichen Rollen auch geht. Und insofern, wenn Sie sagen, wo ist der Unterschied? Ich glaube, es ist einfach eine weiterentwickelte Form oder beziehungsweise sind Konzepte aus verschiedenen Disziplinen, die an demselben Kern rühren. Und jetzt hat das organisationale Lernen hat sich jetzt nicht darauf verfestigt, besonders kreativ zu sein, sondern halt sich auch immer wieder der Umwelt anzupassen. Aber genauso, ja, es entspricht ja auch der Definition von kollektiver Intelligenz, mit der wir arbeiten. Das heißt, wenn man sich die beiden Konzepte anschaut, der Kern ist derselbe und den gilt es da zu heben und an dem weiterzuarbeiten.
Dann würde ich sagen, steigen wir uns da mal tiefer ein. Sie hatten es ja auch vorher schon ein bisschen angesprochen. Woran erkennt man denn jetzt kollektiv intelligente Teams? Sie hatten schon sowas erwähnt wie die Teammitglieder sind in der Lage, eben in Diskussionen aufeinander einzugehen, verschiedene Ideen und Lösungsansätze abzuwägen. Was sind denn so die Merkmale, an denen man das festmachen kann?
Genau, ich hatte ja schon erwähnt, eine Studie, die ich so faszinierend finde, ich glaube, ich kann über die auch 10 Jahre noch sprechen, ist tatsächlich auch in Science erschienen. Ich würde mal sagen, das renommierteste Wissenschaftsmagazin und war die ursprüngliche Entdeckung, sage ich jetzt mal, oder Formulierung von der Tatsache, dass es so etwas wie Kollektivintelligenz überhaupt gibt, weil letzten Endes hat man Intelligenz immer eher Einzelpersonen zugeschrieben. Und in dieser Studie wurden verschiedenste Teams von 5 Personen mit unterschiedlichsten Aufgaben konfrontiert. Und hat dabei messen können, wie diese Teams miteinander interagieren, wie sie sprechen, wie kurz sie sprechen, mit wem sie sprechen. Und letzten Endes konnte man zeigen, dass die Teams am besten Leistung erzielt haben, die Aufgaben am besten lösen könnten, die ganz genau 2 Faktoren hatten, oder es wurden 2 Faktoren als die wichtigsten Einflussfaktoren identifiziert. Auf der einen Seite ist es, dass ja eine ausgeglichene Redeaktivität vorzuzeigen ist. Das heißt, jeder hat einen Beitrag und auch in ausgeglichenem Maße. Hier blicke ich jetzt nochmal zurück zu dem Alpha-Tier. Wenn das Meeting 1 Stunde hat und da spricht er von 50 Minuten, dann ist es kein Meeting, sondern ein Monolog. Kann ich kollektiv intelligent werden? Also erster Faktor, ausgeglichene Redebeiträge, auch von der Zeit her. Und das zweite, das ist das Spannende, wo wir wahrscheinlich noch ein bisschen stärker einsteigen werden, das ist die Fähigkeit der Personen, das Gegenüber oder die verschiedenen Gegenüber in ihren Haltungen, Meinungen, Emotionen wahrnehmen zu können und diese hier auch für sich selbst bewerten zu können. Das führt dann dazu, dass ich die Perspektiven und die Meinung meines Gegenübers oder beziehungsweise müsste dann, er ist auch der weitere Schritt dazu führen, dass ich sie mit meinen eigenen Perspektiven verbinden kann, Aspekte verändern kann, sodass wir gemeinsam voneinander lernen können. Also diese beiden Faktoren. Auf der einen Seite ausgeglichene Redebeiträge, auf der anderen Seite soziale Sensitivität sind die beiden ganz klar herauskristallisierten Faktoren, die Teams aufgewiesen haben, die am besten ihre Leistung gezeigt haben. Und es war ganz klar, dass Individuintelligenz wurde vorher auch gemessen anhand üblicher EQ-Tests, dass das so gut wie keine Rolle spielt. Also wenn ich durchschnittlich intelligente Personen an einen Tisch setze, die eine gute Kultur des Miteinanders haben, des Miteinanderarbeitens, einander zuhören, dann kann das eine intelligente Gruppe werden. Und wie wir vorhin oder wie Sie auch vorhin gesagt haben, wenn ich ganz viele einzelne Intelligenzbisschen habe, an den Tisch setze und sie reden durcheinander, jeder will nur seinen Punkt machen, will nicht auf den anderen hören, dann bleibt man hinter den Möglichkeiten zurück. Und vielleicht noch ein Aspekt. Eigentlich wurde noch ein dritter Aspekt aufgeführt, nämlich der Anteil Frauen. Und wie das in der Forschung so ist, hat man dann aber gesehen, ob die Faktoren miteinander korrelieren. Und siehe da, soziale Sensitivität und Anteil Frauen hat miteinander korreliert. Und wir gehen jetzt aber davon aus, Männer, ja, können das auch aufweisen. Wenn sie es aufweisen, herzlich willkommen. Ja, es muss nicht unbedingt der Anteil Frauen sein. Also soziale Sensitivität und ausgeglichene Redebeiträge, die beiden It-Faktoren, egal wie und durch wen sie beigesteuert werden.
Aber dann sind wir ja das perfekte Podcast-Team, oder? Drei Frauen sprechen über kollektive Intelligenz und soziale Sensitivität. Das ist perfekt.
Noch eine andere Nachfrage wäre, wenn Sie sagen, da kommt eben eine höhere Teamleistung dabei heraus. Inwiefern, was ist daran dann eben höher? Wir hatten es vorhin schon mal darüber gesprochen, inwiefern das dann ein Stück weit kreativer ist. Oder was ist dann dieses das Maß für die Leistung am Ende dann?
In den Studien und auch in den daraus abgeleiteten Erkenntnissen geht man davon aus, dass letzten Endes auch routinierte Arbeit, also generell die Leistung eines Teams verbessert wird. Und in Studien sind immer verschiedenste Aufgaben, kreative Aufgaben, ethische Aufgaben, Rechenaufgaben, Entscheidungsaufgaben. Und es zeigt sich über die verschiedensten Aufgaben, dass die Leistung verbessert werden kann. Allerdings eben nicht nur über kollektive Intelligenz. Leistungsverbesserung kann über verschiedenste Ebenen gemessen werden. Und hier ist auch am Institute for Collective Intelligence was ganz Spannendes offenbart worden, dass man Leistung von Teams über zwei Wege miteinander oder über zwei Wege verbessern kann, die eigentlich keinerlei Einfluss aufeinander haben. Und was wir eben besprochen haben, kollektive Intelligenz bezieht sich darauf, dass man als Team ein kognitives System aufbauen kann, also ein Collective Mind, einen kollektiven Geist, in dem das bestehende Wissen miteinander vernetzt wird, zu neuen Erkenntnissen führt, Perspektiven eingebunden wird, zu einer höheren Ebene kommt, also wirklich ein kognitives System aufbaut. Und die zweite Ebene ist etwas, was in der aktuellen Diskussion ja sehr präsent ist, ich sage sogar fast überstrapaziert, aber eben auch ein sehr spannendes Konzept, nämlich das der psychologischen Sicherheit. Wird von einigen manchmal zusammengeworfen, auch mit der sozialen Sensitivität, ist aber ein ganz, ganz großer Unterschied. Die psychologische Sicherheit ist ein Konzept, wenn es ja abgefragt wird oder wenn es in Zahlen gefasst wird oder in Werte gefasst wird, dann basiert es darauf auf individuellen Abfragen. Also wie fühle ich mich als Person in diesem Team? Bin ich sicher, etwas sagen zu können oder ernte ich Kritik? Werden meine Aussagen gegen mich verwandt? Also dieses Konzept basiert auf einem individuellen Gefühl, wie ich mich in diesem Team fühle. Und wenn ein gutes Gefühl von mehreren geteilt wird, ist die psychologische Sicherheit relativ hoch. Dieser soziale Pfad auf dem Weg zur Leistung ist auch ein essentieller. Also ich kann dadurch, dass ich ein Wohlfühlklima schaffe, dass ich die Gruppenebene gut etabliere, kann dazu führen, dass eben auch mehr Beiträge kommen, dass man nicht zurückhält, dass der Einzelne sich einbringt, das hat Einfluss natürlich auf die Leistungsverbesserung. Was aber ganz spannend ist, und das wurde in Studien eindeutig gezeigt, psychologische Sicherheit fördert in 0,0 kollektive Intelligenz. Ja? Das finde ich ist eine ganz spannende Geschichte und ich stelle mir das immer so vor, also wenn ich selber in Meetings sitze oder wenn ich mir vorstelle, wie Menschen in Teams zusammensitzen, da kann eine Person sein, die sich ungern einbringt, weil sie sich unsicher fühlt. Also psychologische Sicherheit ist nicht gegeben. Sie kann aber ja eine sehr hohe Wahrnehmung haben. Ja, also das heißt, ihre individuelle Wahrnehmung oder die beiden Faktoren für kollektive Intelligenz, die würden dann dort nicht zum Tragen kommen. Auf der anderen Seite kann ich relativ wenig kollektiv oder wenig intelligent sein, ja, wenig Aufmerksamkeit zeigen. Und mich trotzdem in einer Gruppe wohlfühlen. Also es sind zwei wirklich voneinander unterschiedliche Begriffe. Das eine zielt auf die Leistungsverbesserung dadurch, dass der Einzelne sich sicher fühlt und sich einbringt. Und der andere Bereich, das kognitive System, diese kollektive Intelligenz, führt zur Leistungsverbesserung dadurch, dass wir Verhalten miteinander verbinden, dass wir, wie gesagt, aufeinander eingehen können, auch unsere eigenen Meinungen immer wieder revidieren können, eine gewisse kognitive Offenheit haben. Und das muss nicht unbedingt in einem Rahmen von psychologischer Sicherheit geschehen.
Das heißt, das eine beeinflusst nicht das andere, aber ich müsste mich dann sozusagen entscheiden, welchen Weg ich jetzt gehen will, weil der Effekt am Ende dann doch der gleiche ist?
Sie zahlen nicht aufeinander ein. Ja, also psychologische Sicherheit zahlt nicht auf kollektive Intelligenz ein, aber beide haben ganz unabhängige Wege im Hinblick auf Leistungsverbesserung. Wenn sie beide Wege beschreiten, führt es sicherlich zu einem high-performanten Team, was auf allen Bereichen ein gutes Setting hat, um miteinander zu arbeiten.
Das heißt, ich kann schon beides gleichzeitig fördern, weil es sich ja auch nicht gegenseitig negativ beeinflusst sozusagen.
Jein. Nein, also zu viel psychologische Sicherheit kann wiederum dazu führen, dass man sich in einer Blase wähnt, dass mittlerweile einheitliche Haltungen, Positionen auch abgestimmt werden. Das ist ja auch das, wodurch wir Menschen uns auch sicher fühlen, wenn ich weiß, wir haben ja eine gemeinsame Haltung, gemeinsame Werte, eine gemeinsame Meinung. Und wenn dann so eine Bubble aufgebaut wird, das ist wirklich kontraproduktiv wiederum für kritisches Denken, Position miteinander abwägen, die Position meines Gegenübers mit meiner abwägen und sie gemeinsam verändern. Das sind ganz, ganz andere Prozesse. Also psychologische Sicherheit, ja, dadurch, dass ich einfach meine Beiträge einbringen kann. Wenn es zu viel wird, können wir als Team wirklich in so einer Bubble landen, wo einfach keine neuen Perspektiven mehr auftreten. Ja, und das ist, glaube ich, was heißt die Gefahr, aber da sollte man schon drauf achten. Und wo sie sagen, oder wir sprechen jetzt mal darüber, so ist es dies, ist es das, wenn ich in die Realität schaue, dann sind wir schon froh, weil wir das eine oder das andere umsetzen können und wo wir uns dran orientieren können. Was wir hier diskutieren, ist wirklich ein Idealmodell, von dem wir, glaube ich, noch relativ weit entfernt sind, aber was Orientierung gibt, in welche Richtung man Teams entwickeln kann oder wie man Interventionen tatsächlich aufbauen kann. Ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, der aber ziemlich essentiell ist, auch in verschiedensten Disziplinen immer wieder auftaucht und als Grundlage eben eines kognitiven Systems auch immer wieder gezeigt wird, ist die Vereinbarung eines gemeinsamen Ziels. Das sage ich jetzt so allgemein, ja, weil wir haben die Diskussion um Purpose-Driven Organizations, wir haben Visionen, Missionen, also wir haben da sehr viele verschiedene Begriffe. Wenn wir aber als Team oder als Organisation ein gemeinsames Anliegen haben, wo ich auch meine individuellen Einzelanliegen gut drin abstimmen kann, immer wieder unterordnen kann, teilweise auch, dann ist das ein guter Nährboden, meine Aktion auch miteinander abzustimmen, eben im Hinblick auf das gemeinsame Ziel.
Wir sprechen, haben Sie ja eben gesagt, in gewisser Weise von Idealmodellen. Ich habe aber den Eindruck, dass das Konzept der psychologischen Sicherheit sehr, sehr weit verbreitet ist, schon in der Praxis. Würden Sie denn sagen, angesichts der Tatsache, dass man auch sehr schnell in einem zu viel an psychologischer Sicherheit landen kann, wir sollten eben auch wirklich mehr darüber nachdenken, wie wir diese kollektive Intelligenz fördern und das dann auch ganz konkret sagen, wir setzen darauf und jetzt nicht so sehr auf psychologische Sicherheit?
Also das Entweder-Oder ist natürlich schwierig. Man schaut sich natürlich immer an den Status quo. Wo steht das Team gerade? Wo ist die Organisation gerade? Also davon muss man natürlich ausgehen. Wo sind wir gerade? Wenn man Teams hat, die in ihrer Kultur so eingeschlafen sind, dass sie von morgens bis abends routinemäßig ihre Aufgaben abarbeiten und dabei gewisse Herausforderungen nicht mehr erledigen können, ja, da muss man natürlich sicherlich bei der kollektiven Intelligenz, also dem kritischen Denken und dem Auseinandersetzen der verschiedensten Perspektiven arbeiten. Und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, die Frage ist immer, wo brauchen wir überhaupt diese kollektive Intelligenz? Wenn ich tatsächlich ein Umfeld habe, wo Routineaufgaben gefragt sind, dann ist das sicherlich nicht der Weg. Dann bleiben wir bei der psychologischen Sicherheit. Jeder bringt es ein, was er kann und bleibt auch dabei sozusagen. Ja? Also so in, ja, viele Routinearbeiten, Expertenfragen etc. Aber um sich immer wieder auf die großen Herausforderungen einstellen zu können, und aus meiner Sicht haben wir im Moment ja nicht wirklich Antworten auf viele große Fragen und versuchen damit unserem bestehenden Wissensset immer wieder Lösungen herbeizubringen. Und etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, kollektive Intelligenz als Form von Lernen, kann ja die verschiedensten Ebenen von Lernen auch benutzen. Das eine ist einfach inhaltlich miteinander abgleichen und Aspekte so ergänzen, dass sie zu was Neuem kommen. Wunderbar, ist die Lernebene 1. Die Lernebene 2 ist, dass ich nochmal versuche, neue Alternativen aufzubrechen, in andere Kontexte denke, kann auch wunderbar sein. Aber ich vermute, dass wir mittlerweile mit den Herausforderungen vor einem Bereich stehen, der sicherlich auch Lernen der Ebene 3 erfordert. Und das ist einfach das Hinterfragen dessen, wer bin ich, dass ich vor diesen Herausforderungen stehe? Wer bin ich, dass ich da angekommen bin? Oder wo sich das Team die eigene Frage stellt, wer sind wir eigentlich als Team, dass wir meinen, das und das erreichen zu wollen oder so und so arbeiten zu können? Das heißt, es geht so an die eigene Identitätsfindung oder an das eigene Identitätsempfinden, was ganz tiefgreifendes Lernen überhaupt nur ermöglicht. Und ich glaube, das ist so wahnsinnig schwer. Und das, um wieder an die Lernorganisation von Peter Senge anzuknüpfen, der das auch schon formuliert hat, diese dritte Ebene, das ist wahnsinnig schwer für uns Menschen. Ich will gar nicht sagen schlecht, ja, es ist einfach schwer, aus unseren Identitäten, aus unseren auch Lernidentitäten auszubrechen. Und hier dran zu arbeiten, ist immer fruchtbar, egal wo das Team steht, ja. Ich würde sagen, das ist sicherlich eine Aufgabe, der wir uns widmen und die sicherlich unseren USP im Vergleich zur KI, um da an den Anfang auch nochmal zurückzukommen, aufzeigen könnte, weil derweil zumindest eine KI ja noch nicht sich selbst und ihre eigenen Hintergründe reflektieren kann. Gut, ChatGPT hat jetzt geantwortet, ich habe kein Bewusstsein, deshalb bin ich nicht intelligent, hat schon eine gewisse Ebene von Reflexion gehabt. Aber ich glaube, das sind zumindest für mich die spannenden Fragen, ja, zu schauen, wie können wir die verschiedensten Lernebenen für uns nutzen und bis wohin kommt die KI? Also dabei kommt sie ja bis Ebene 1 und diese gemeinsamen Sinnbildungsprozesse, was ich auch gesagt habe, was ist eigentlich so unser gemeinsames Ziel? Das müssen ja immer noch wir Menschen definieren, ja, und es gibt auch gerade bei KI, jetzt sehe ich auch schon überall die ganzen Seminare, wie promptet man, wie bringt man die KI dazu, gute Ergebnisse rauszubringen. Das ist ja der Sinnbildungsprozess, den wir immer noch vorwegnehmen. Ja? Diese Sinnfindung, Sinnbildung, wer sind wir, dass wir das wollen oder was wollen wir überhaupt, das ist, glaube ich, ein unheimlich tiefer, schwieriger, aber auch fruchtbarer Ansatz.
Und dann würde ich sagen, darf ich jetzt zu meiner ganz konkreten Frage kommen. Etwas spät, aber das fasst wahrscheinlich alles nochmal gut zusammen.
Ganz konkret.
Und zwar, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Führungskraft und möchte ein kollektiv intelligentes Team entweder zusammenstellen oder eben mein Team, das schon so zusammen ist, nochmal fördern, um da mehr von diesen kollektiven Intelligenz entfalten zu können. Und Sie haben ja gesagt, das ist alles gar nicht so einfach. Manches passiert auf individueller Ebene. Aber wie kann ich jetzt von außen sozusagen diese Kompetenzen auch mitschulen? Beziehungsweise umgekehrt, wenn dieses Team noch nicht zusammengestellt ist, würden Sie dann bei der Eignungsdiagnostik und Auswahl auf bestimmte Dinge schon achten?
Auf alle Fälle. Also das Erste, wo Sie sagen, von außen eine Führungskraft ist immer Teil von dem System, aber klar, sie ist der Teil des Systems, der die Rahmenbedingungen absteckt und die Rahmenbedingungen für kollektive Intelligenz, um die gerne nochmal zusammenzufassen, auf der einen Seite zu schauen, dass dieses Team genau weiß, wofür arbeite ich, was ist hier unser Anliegen und zu schauen, dass jeder auch darauf einzahlt, aus welchem Grund auch immer. Das Zweite, worüber wir lange ja geredet haben, sind die Interaktionsstrukturen. Zu schauen, wie gehen wir miteinander um? Sind die einzelnen Mitglieder bereit, von dem eigenen zu lassen, es wirklich loszulassen und sich einmal voll auf das Gegenüber einzulassen? Wie gesagt, ich komme aus der Betriebswirtschaft. Ich weiß nicht, ob man das im psychologischen Bereich, ob man da schon entsprechende Tests hat, um tatsächlich auch abgreifen zu können, wie groß ist das eigene Ego oder beziehungsweise wie sehr kann ich mich tatsächlich auf mein Gegenüber gut einlassen. Dann sicherlich, wo wir beim Zusammenstellen der Teams sind, Diversität, die verschiedensten Aspekte für das gemeinsame Einliegen gut anbringen können. Aber Vorsicht, die Diversität darf nicht so groß sein, dass man nicht miteinander reden kann. Ja, das kennen wir ja auch. Dass man in so unterschiedlichen Welten lebt, dass man eigentlich überhaupt schon gar nicht mehr zusammenkommt. Das darf natürlich nicht der Fall sein. Das heißt, durch Gesprächsstrukturen, Interaktionsstrukturen, Meetingstrukturen muss dafür gesorgt werden, dass wir auch gut wieder miteinander reden können. Und das Dritte, was, ja, ich weiß gar nicht, wie man das messen kann. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen zu erforschen, ist in der Tat die Fähigkeit, mich selber reflektieren zu können auf den verschiedensten Ebenen. Aber ich glaube, in gewissen Einstellungsgesprächen kann man das, glaube ich, immer derweil noch persönlich sehr gut abschätzen, ist aber sicherlich nichts, was man über Tests wie zum Beispiel den IQ abmessen kann. Insofern, wie das, was die Forschung da herausgearbeitet hat, was für Teams sehr, sehr wichtig ist, wie man das in der Eignungsdiagnostik umsetzt, ist eine Frage, die fände ich sehr spannend zu beobachten.
Ich glaube, es gäbe überhaupt noch viel im Anschluss an diesen Podcast, aber jetzt muss ich auf die Uhr schauen und ich glaube, all diese Fragen, wie könnte man das in der Eignungsdiagnostik noch mehr beachten oder auch wie lernen einzelne Mitglieder eines Teams zum Beispiel sozial sensitiver zu werden? Kann man das lernen oder ist das was, was irgendwie an einer Person schon inhärent ist? Ich glaube, das können wir alles nicht mehr abgrasen, aber wir haben schon wieder weitere Themen und würden jetzt zu unserem Abschlussstatement kommen.
Genau, das ist die letzte kleine Herausforderung in unserem Podcast. Wir stellen Ihnen nochmal eine Abschlussfrage, die Sie bitte nur in 2 bis 3 Sätzen beantworten. Und jetzt bin ich mal so frei und sage, dass wir eigentlich vorher geplant hatten, Sie zu fragen, wie werden wir als Team kollektiv intelligent? Ich möchte es jetzt aber kurzfristig ändern und ich möchte Sie eigentlich nochmal bitten, ein Abschlussstatement dazu zu geben, warum sollten wir kollektiv intelligent werden im Team?
Ich überlege gerade, ob ich jetzt die Antwort einfach gebe, die mir in den Kopf kommt. Wäre auch nur ein Satz, um zu überleben. Ja? Also um in einer sich ständig verändernden Welt zu bestehen.
Das war doch mal, also Top. So knapp hatten wir es, glaube ich, noch nie. Wunderbar.
Was auch immer bestehen und überleben heißt, ja, für genau. Individuen, für Organisationen, aber auch für ganze Gesellschaften. Genau, also das gemeinsame Ziel gut zu erreichen. Und ich glaube, das gemeinsame Ziel ist immer, zu bestehen. Ja.
Sehr schön.
Bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank. Es war wirklich toll, wie Sie uns mit reingenommen haben in das Konzept der kollektiven Intelligenz. Und ich fand es auch sehr spannend, das eben nochmal abzugrenzen zur psychologischen Sicherheit. Insofern vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen. Hat sehr viel Spaß gebracht. Und wie wir gehört haben, unendliche Themen, die dabei aufgehen. Sehr komplex und immer wieder spannend, da weiter dran zu bleiben. Danke.
Werden wir auch.
Wir brauchen kollektive, intelligente Teams, um zu überleben, wenn das mal nicht ein ganz klares Abschlussstatement ist. Tatsächlich haben wir ja das Thema Intelligenz auch im Magazin aufgegriffen und ich habe es vorhin in der Anmoderation schon mal kurz gesagt, wir kamen ja ein Stück weit auf das Thema, weil wir bei der Tagung, dem TOPEX-Dialog in Berlin waren, wo sich alles um Intelligenz und Intelligenztests drehte und haben gesagt, das ist eigentlich echt ein tolles Thema, das nochmal aufzugreifen, weil wir, wenn man im Moment Intelligenz googelt, erscheint ja überall künstliche Intelligenz und da nochmal so den Fokus drauf zu richten, was eigentlich menschliche Intelligenz ist, was sie ausmacht, inwiefern wir sie auch doch trainieren können oder eben nicht, wie sehr uns Intelligenztests in der Personalauswahl oder allgemein Eignungsdiagnostik weiterhelfen können. Das haben wir alles nochmal ein bisschen aufgearbeitet in unserem Magazin und haben zum Beispiel auch ein Interview mit der Professorin Elsbeth Stern veröffentlicht, die wirklich sehr klare Aussagen auch nochmal dazu hatte, wie Intelligenz oder sich zeigt am Arbeitsplatz, wie wir das fördern können, dass jemand, der einen hohen Intelligenzquotienten hat, das auch das Potenzial entfalten kann. Und wir haben natürlich dann auch über die kollektive Intelligenz gesprochen, wo man ja jetzt nicht unbedingt, wie wir vorhin gehört haben, die sämtliche Hochbegabten in einem Team vereint, wo man aber gemeinsam eben zu einem sehr hohen Grad an Intelligenz kommen kann.
Und wir haben dann im Nachhinein festgestellt, dass das Thema auch ziemlich gut in die Zeit passt. Wir hatten jetzt einige sportliche Highlights, sei es die Europameisterschaft oder jetzt die Olympischen Spiele. Und auch da gibt es ja viele Mannschaftssportarten. Man kann es vielleicht jetzt nicht 1:1 übertragen, aber es geht ja durchaus auch darum, dass man eben verteilt und gemeinsam das schafft, dass man sozial sensitiv ist im Sinne von Perspektiven übernimmt. Wer steht jetzt zum Beispiel näher am Tor und kann den besseren Pass spielen? Also ihr merkt, das ist sehr, sehr übertragen, aber wir haben gemerkt, dass es ein sehr wichtiges Thema ist.
Dieses Prinzip ein Star plus noch ein Star gibt halt noch kein kollektiv intelligentes Team. Das haben wir jetzt auch heute deutlich gehört von der Frau Feldhusen.
Genau. Und weil wir schon so wahnsinnig viel geredet haben, würde ich sagen, wir kommen jetzt zu unserer Checkout-Frage.
Checkout.
Dann fass doch mal unseren heutigen Podcast in einem Wort zusammen.
Für mich ist es ganz klar mein Lieblingswort in diesem Podcast, nämlich soziale Sensitivität, weil ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist und sehr oft auch im Alltag und in der Hektik verloren geht, Perspektiven zu übernehmen, sich auszutauschen, versuchen, andere Argumente abzuwägen und sich auch auf diese Kommunikation einzulassen. Ich glaube, das führt tatsächlich sehr häufig zu einem höheren Ergebnis, als wenn man so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Arbeitsgänge geht.
Ja, und ich kann es ganz kurz und knapp machen. Mein Wort wäre Intelligenz.
Ja, stark.
Da du mich vorhin schon darauf hingewiesen hast, dass ich meinen Redeanteil heute etwas zu stark ausgenutzt habe, würde ich es dabei auch belassen
wollen. Das ist doch super. Und ich würde sagen, die unsere Hörerinnen und Hörer dürfen jetzt hoffentlich ihren Urlaub noch genießen oder vielleicht ein bisschen Freizeit oder auch einen entspannten Arbeitstag in vielleicht kühlen Büros. Das muss man ja auch mal noch sehen. Das kann ja trotzdem auch Spaß machen. Das darf man überhaupt nicht so auseinander dividieren. Wenn ihr noch Lust habt auf weitere Lernthemen, dann könnt ihr auf dem Laufenden bleiben mit unserer App über LinkedIn, unserem neuen Magazin mit diesem neuen Titelthema zur Intelligenz.
Und natürlich wie immer unserem Newsportal unter neues-lernen.org. Dann wünschen wir euch noch weiterhin einen schönen Sommer. Wir hören uns ja in 2 Wochen schon wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.